Willkommen beim Immo Austria Podcast, dem Immobilienpodcast Österreichs von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Lerne zielgerichtet, nachhaltig und gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Freue dich auf spannende Interviewpartner. Mein Name ist Paul Zödi. Und jetzt neu in Kooperation mit dem Gewinn. Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum Immo Austria Podcast und einer neuen Folge mit dem Titel Wie bewertet ein Volkswirt den aktuellen Immobilienmarkt? Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir den lieben Matthias Reit von Raiffeisen Research. Servus Matthias.
Servus Paul, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Lieber Matthias, man kennt dich aus dem Gewinnmagazin und aus sehr, sehr intelligenten und aussagekräftigen LinkedIn-Artikeln. Also an dieser Stelle gleich Aufruf an LinkedIn, dir zu folgen. Aber vielleicht stellst du dich ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ja, mein Name ist Matthias Reit. Ich bin seit mittlerweile 13 Jahren bei Raiffeisen Research beschäftigt. Das ist die zentrale Analyseeinheit des Raiffeisen Sektors in Österreich. Ja, und wenn man so möchte, kann man sagen, ich bin ein Kind der Krise. Ich habe im Frühjahr 2010 angefangen, als die ganze Eurozonen-Schuldenkrise so richtig erst ins Laufen gekommen ist. Meine Analysetätigkeit war von Anfang an und bis zum heutigen Tag schwerpunktmäßig auf die österreichische Volkswirtschaft fokussiert, aber im Laufe der Jahre haben eben auch geprägt durch die Eurozonen-Schuldenkrise die Länder munter gewechselt und es waren so illustre Namen dabei wie Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Italien. Und wir wissen alle, was das verbindende Element dieser Länder ist. Sie hatten zu gewisser Zeit immer fiskalische Probleme. Ja, diese Zeiten sind längst vorbei. Weiterhin österreichische Volkswirtschaft von A wie Arbeitsmarkt bis Z wie Zinsen mein Hauptschwerpunkt, aber natürlich auch seit einigen Jahren und deswegen sitze ich hier, der österreichische Immobilienmarkt. Das covern wir seit Pandemiebeginn sehr, sehr intensiv. Nicht nur den gesamtösterreichischen Immobilienmarkt, das ist natürlich schön und gut, aber der potenzielle Immobilienkäufer ist in Österreich nicht am Durchschnitt der Preise zwischen Bregenz und Eisenstadt interessiert, sondern vielmehr daran, wie es eben konkret im Vorort in Bregenz, in Eisenstadt, aber genauso gut in Graz oder Linz aussieht. Deswegen kurz vor Pandemiebeginn haben wir damit begonnen, auch die österreichischen Bundesländer verstärkt unter die Lupe zu nehmen. Und mittlerweile haben wir ja fast jedes Bundesland zweimal durchanalysiert und wir publizieren dazu auch ja, in schöner Regelmäßigkeit nette, umfangreiche Reports für jedes Bundesland einen.
Das heißt, sehr, sehr breit aufgestellt von A wie Arbeitsmarkt bis Z wie Zinsen, wunderschön gesagt. Was natürlich für uns relevant ist, deine volkswirtschaftliche, makroökonomische Sicht auf den Immobilienmarkt. Wie analysiert ihr bei Raiffeisen Research den Immobilienmarkt? Was sind da die ausschlaggebenden Faktoren, Parameter und wie differenziert sie da auch regional, was du bereits erwähnt hast, die unterschiedlichen Märkte?
Ja, das ist eine sehr, sehr interessante und wichtige Frage. Natürlich gibt es Immobilienmarktberichte fast wie Sand am Meer von diversen Akteuren, die auch auf dem Markt selbst aktiv sind. Aber natürlich bewegt sich der Immobilienmarkt nicht im luftleeren Raum, sondern wird maßgeblich von den äußeren Rahmenbedingungen beeinflusst. Und dazu gehören, ja, wir wissen es gerade jetzt in diesen Tagen, maßgeblich natürlich auch das zinsseitige Umfeld. Dieser Tage gibt es keinen Immobilienmarktausblick ohne Zinsausblick. Das heißt, Zinsen, aber auch andere ökonomische Faktoren, demografische Faktoren haben einen maßgeblichen Einfluss auf den Immobilienmarkt. Und genau das ist es, was wir uns bei Raiffeisen Research mit Blick auf den Immobilienmarkt anschauen. Also wie beeinflussen diverse makroökonomische Faktoren Zinsen, demografische Entwicklungen, den Immobilienmarkt. Und da kann man sagen, wir erwähnen, es gibt viele Marktberichte in Österreich, aber dieser Blick eines Ökonomen auf den Immobilienmarkt, den findet man hier in Österreich eigentlich kaum und schon gar nicht, wenn es darum geht, wie entwickeln sich die einzelnen Bundesländer in Österreich. Und da ist es eine sehr, sehr spannende Entwicklung, Wir sagen immer, neun Länder, neun Märkte. Es gibt nicht den einen gesamtösterreichischen Immobilienmarkt, sondern jedes Bundesland ist anders. Und auch der Blick unter die Oberfläche der einzelnen Bundesländer offenbart sehr, sehr unterschiedliche, mitunter sehr heterogene Entwicklungen innerhalb der einzelnen Bundesländer. Mhm. Und da gibt es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Einflussfaktoren. Im Westen Österreichs ist es beispielsweise die Baugrundknappheit, die einen sehr großen Einfluss auf die regionale, lokale Preisbildung ausübt. Das ist im Osten Österreichs kaum ein Faktor, aber nach, wie gesagt, fast zwei Runden der innerösterreichischen Immobilienpublikationen kann man sagen, es gibt einen zentralen roten Faden, der sich durch sämtliche Bundesländer zieht. Und das ist der entscheidende Einfluss der Demografie. Immobilienpreise stehen und fallen längerfristig immer mit der fundamentalen, sprich demografisch bedingten Nachfrage. Natürlich können sich Preise mal ja, temporär losgelöst von von der demografischen Entwicklung entwickeln, aber letztendlich ist das wie mit einem Hund. Wenn er alleine geht, der kann mal vorauslaufen, der kann mal hinterherlaufen, aber letztendlich kann sich der Hund nicht allzu sehr vom Herrchen wegbewegen. Und so ist es auch mit den Immobilienpreisen und der Demografie. Hohes Bevölkerungswachstum hieß in der Vergangenheit auch immer hohe Preise, während die Bundesländer in Österreich die demografisch eher hinterherhinken, auch in der Preisskala am unteren Ende innerhalb Österreichs zu finden sind.
Matthias, vielleicht eine Frage dazu. Du hast erwähnt, ihr macht pro Bundesland einen Bericht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Frage 1, wie oft wird dieser Bericht veröffentlicht und wem ist er zugänglich?
Der ist exklusiv für die Raiffeisen Banken in Österreich erstellt und ja, wir haben zwar einen gewissen Fahrplan, wenn ich das so sagen darf, für die Einzelpublikationen. Der ist aber flexibel. Also man kann sagen, alle zwei bis drei Monate gibt es ein Bundesland und ja, wir haben da immer eine gewisse Reihenfolge. Aktuell haben wir als letztes Bundesland publiziert, das Bundesland Burgenland, und sind jetzt gerade auch ganz schwer damit beschäftigt, ja, den Kärntner Markt zu analysieren. Damit hätten wir dann jedes Bundesland zweimal durchanalysiert und in würden dann wieder.
In welchem Zeitraum?
Wir haben im Februar 2020 angefangen und wir präsentieren auch immer die einzelnen Reports vor Ort. Und ja, Februar 2020, das war kurz vor der Pandemie, das war unsere letzte Pressekonferenz auch für längere Zeit, wo dann auch die Journalisten physisch anwesend waren, schon mit einem gewissen mulmigen Gefühl, man war sich nicht ganz so sicher, ob man noch die Hände schütteln soll oder nicht. Also ja, wirklich, da war Corona schon in den Medien ein Thema und wir haben dann auch in der Pandemiezeit vor Ort immer Pressekonferenzen abgehalten, aber das waren dann ja durchaus gewöhnungsbedürftige Pressekonferenzen. Wir waren vor Ort, die Journalisten waren alle zugeschaltet und ja, das war halt auch so eine nette oder ja, nett kann man nicht sagen, aber eine besondere Erfahrung der Corona-Zeit.
Aber Matthias, das bedeutet, die Hard Facts werden präsentiert, aber die Detailberichte stehen jetzt der breiten Öffentlichkeit nicht zur Verfügung, oder doch?
Naja, die stehen den Raiffeisen Landesbanken zur Verfügung und wir präsentieren dann auch immer die Key Findings bei Pressekonferenzen. Ja? Mhm. Und in dem Sinne werden dann auch die Key Findings zu den einzelnen Bundesländern der breiten Öffentlichkeit ja, vermittelt.
Okay, aber es gibt jetzt keinen Bericht, den ich mir downloaden kann und nachblättern kann. Und wie granular gehe ich, jetzt nehmen wir das Burgenland her, weil ich sitze gerade im Burgenland, wie granular geht es herunter da auf Gemeindeebene in der Analyse? Wie tief geht es da?
Wir gehen so tief, wie es die Daten zulassen. Mhm. Ja? Und das ist mitunter doch sehr tief. Also wir haben zum Beispiel die Baupreisentwicklung durchaus auf Gemeindeebene. Bei den Wohnungspreisen und den Einfamilienhäusern sind wir zumindest auf Bezirksebene unterwegs. Aber nichtsdestotrotz ergibt sich da immer ein nettes Gesamtbild für das einzelne Bundesland. Und ja, man kann sagen, jedes Bundesland hat irgendwo auch seine eigene Story. Wenn wir jetzt gerade vom Burgenland auch sprechen, ist es natürlich auch ein Bundesland gewesen oder es ist ein Bundesland mit einem sehr großen Preisgefälle, das bekannte Nord-Süd-Gefälle innerhalb des Burgenlandes. Das ist in den letzten Jahren durchaus kleiner geworden. Also wir haben hier gewisse Corona-Effekte gesehen, dass nämlich gerade die preisgünstigeren Bezirke stärkere Preiszuwächse verzeichnet haben. Aber auch hier gilt, längerfristig dürften sich die Immobilienpreise auch im Burgenland nicht losgelöst von der fundamentalen, sprich demografischen Entwicklung abkoppeln und auch Zukunft. Werden innerhalb des Burgenlandes die südlichen Bezirke die demografischen Schlusslichter sein. Und das hat längerfristig klarerweise Auswirkungen auf die Immobilienpreise.
Also du hast das ja schön auf den Punkt gebracht. Am Tagesende geht es ja bei Immobilien um ein Thema, nämlich Angebot und Nachfrage. Und da ist der demografische Wandel, die demografische Entwicklung einer der ausschlaggebendsten Faktoren neben der Zinsentwicklung klarerweise. Eine weitere wichtige Frage, wie kommt ihr oder macht ihr die Analyse jetzt auch im Detail zu Kaufpreisen, Kaufpreisentwicklungen? Frage 1 und Frage 2, wenn ja, wovon ich ausgehe, nehmt ihr die Daten aus Angebotspreisen, aus verbücherten Kaufpreisen oder ist das eine Mischung aus beiden?
Also wir beziehen unsere Analysen sowohl auf Angebots- als auch Transaktionspreise. Aber wenn wir Aussagen treffen zur vergangenen Preisentwicklung und auch zu unserer Erwartung im Hinblick auf die zukünftige Preisentwicklung, dann beziehen wir uns immer auf die Transaktionsdaten. Das sind einerseits die Preisdaten von Statistik Austria, die einmal im Jahr für sämtliche österreichischen Bundesländer, Bezirke und teilweise auch Gemeinden veröffentlicht werden. Für die unterjährige Betrachtung, also für die Entwicklung der letzten Quartale, beziehen wir uns auf den ÖNB Immobilienpreisindex. Nichtsdestotrotz verwenden wir natürlich auch die Angebotspreise, weil sich da gerade auch im jetzigen Umfeld sehr, sehr interessante Entwicklungen ergeben haben. Wir haben ja in den Jahren bis zum preislichen Wetterumschwung auf dem österreichischen Immobilienmarkt eine gewisse Angebotsverknappung, was das Angebot an gebrauchten Immobilien anbelangt, gesehen. Das haben wir immer wieder auch als gewissen Risikofaktor angeführt, dass, wenn es zu einem preislichen Umschwung kommt, wir einen deutlichen Anstieg der angebotenen Immobilien sehen werden. Viele potenziell interessierte Verkäufer, die vielleicht die Verkaufsabsicht hatten, aber aus finanziellen Gründen nicht auf den Verkaufserlös angewiesen waren, wussten, irgendwann ist die Party vorbei. Aber ja, wenn man eben keine unbedingte Verkaufsnotwendigkeit hatte, dann hat man eben die deutlichen Preisanstiege mitgenommen.
Hast du da ganz aktuelle Zahlen, wie sich das Angebot am Bestandssektor oder Gebrauchtwohnungssektor, Immobiliensektor erhöht hat in den letzten 12 Monaten?
Ja, das ist eine interessante Entwicklung. Also wie erwähnt, die potenziell Verkaufsinteressierten wussten zwar, okay, irgendwann ist die Party auf dem Immobilienmarkt vorbei, aber solange das letzte Lied noch nicht gespielt war, blieben einfach alle auf der Tanzfläche. Das letzte Lied wurde dann aber im Verlauf des Jahres 2022, im Verlauf des Feuers gespielt. Die Folge war, alle strömten gleichzeitig von der Tanzfläche in Richtung des Ausgangs. Wir haben einen deutlichen Anstieg der Immobilieninserate auf den Immobilienplattformen gesehen, von teilweise 40%. Aber die Preise, zu denen diese Immobilien inseriert worden sind, haben noch nicht die neue Realität auf dem Immobilienmarkt wiedergespiegelt, sondern lediglich die Realität des Jahres 2021 oder meinetwegen der ersten Jahreshälfte 2022. Das heißt, deutlicher Anstieg der Immobilieninserate bei nahezu konstanten Angebotspreisen. Wir haben aber im Verlauf der letzten Monate wiederum eine andere Entwicklung gesehen. Anstatt die Inseratspreise zu reduzieren, haben viele wieder die Immobilieninserate von den Plattformen heruntergenommen. Ja, also die Leute hoffen hier durchaus auf bessere Zeiten und waren nicht bereit, den Inseratepreis anzupassen. Also hier ist der Markt durchaus noch in einer Findungsphase, wo die Preisvorstellungen von potenziellen Verkäufern und potenziellen Käufern weiterhin deutlich auseinanderklaffen.
Absolut. Also das kann ich nur unterschreiben. Das ist nach wie vor so und dieser Prozess dauert jetzt aber mittlerweile schon fast 15, 16 Monate und die Lücke wird de facto nicht wirklich kleiner. Du hast ein schönes Wort gesagt, hoffen. Da würde ich gleich überleiten zum nächsten Thema, nämlich Zinsen und Zinsentwicklung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für euch intern bei der Raiffeisen Research, bei der Raiffeisen International, beim Raiffeisen Konzern, Raiffeisen Gruppe. Wie rennen eure Analysen? Das ist einmal ganz, ganz spannend. Was sind da die relevanten Faktoren? Und was mich noch mehr interessiert, ist natürlich, was ist eure aktuelle Marktmeinung? Hat man das so kommen sehen? was passiert ist in kürzester Zeit? Und noch viel wichtiger, was sagt deine Glaskugel, lieber Matthias, oder eure Glaskugel?
Ja, die berühmte Glaskugel. Ja, also viele Fragen auf einmal der Reihe nach. Wir haben in den letzten 15 Monaten den schnellsten und kraftvollsten Zinserhöhungszyklus in der gar nicht mehr so jungen EZB-Geschichte gesehen. Man kann sagen, es war ein Zinserhöhungszyklus im Zeitraffer. Und von den Marktteilnehmern wurde auch das Ausmaß dessen, was wir eben in diesem Zinserhöhungszyklus gesehen haben, deutlich unterschätzt. Also zu Beginn des letzten Jahres hat sich am Markt die Meinung herausgebildet, ja, die Zinsen werden jetzt steigen aufgrund des Inflationsdrucks, aber die Erwartung, wohin die Zinsen steigen werden, hat bei weitem nicht an das herangereicht, wo die Zinsen aktuell stehen. Wir haben vor ein paar Wochen einen weiteren Zinsschritt von der EZB gesehen. Und im Vorfeld dieser Zinsanhebung, unserer Meinung nach die letzte, wurde die Frage diskutiert, ist das jetzt der Zinsgipfel oder setzt die EZB ihre Zinsreise fort? Letztendlich ist für uns weniger die Frage relevant, ob jetzt auf den Leitzins noch einmal 25 Basispunkte draufkommen oder nicht. Wie gesagt, unserer Meinung nach haben wir den Zinsgipfel gesehen. Wichtiger ist vielmehr die Feststellung, dass wir für längere Zeit auf diesem Zinsgipfel bleiben werden. Und anders formuliert, auf die schnellen Zinserhöhungen werden keine schnellen Zinssenkungen folgen, weil eben auch die Inflation, das ist ja der maßgebliche Parameter für die EZB, erst in mehreren Jahren wieder bei der 2%-Marke sein wird. Um es mal wirklich mit Zahlen zu formulieren, wir gehen davon aus, dass die Leitzinsen zumindest bis in den Herbst nächsten Jahres hinein auf dem aktuellen Niveau verbleiben werden. Noch dann, wenn wir erste Zinssenkungen sehen werden, diese nur moderat ausfallen werden. Also in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres sehen wir Leitzinssenkungen von 50 Basispunkten. Und auch längerfristig muss man sagen, eine Rückkehr zum Umfeld der Null- und Negativzinsen, das kann eigentlich Stand heute ausgeschlossen werden, weil auch die Inflation längerfristig höher sein wird, als das in den Jahren vor der Pandemie der Fall gewesen ist, wo die EZB ja das Problem nicht der zu hohen, sondern der zu niedrigen Inflation hatte.
Das ist ganz spannend. Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt kurz auch auf das Thema Inflation eingehen, wenn man sieht, wie sich das entwickelt, am Anfang hat man das ja im europäischen Raum ein bisschen unterschätzt, wenn man nicht dachte, dass die Lohnpreisspirale so hoch geht wie in Amerika beispielsweise. Und wenn man jetzt sieht, die Metaller fordern, glaube ich, 11,6, 11,7% CO2-Steuern, alle möglichen Dinge werden nach wie vor indexiert bzw. erhöht. Ja, dann komme ich ja aus diesem Inflationsumbau, wenn ich zur Tankstelle fahre, ich fahre zwar Elektroauto, der Strom ist zwar billiger geworden, aber man sieht ja auch, dass die Preise weiter steigen, die Kreditkosten steigen. Wir leben in einer finanzierten, geleveragten Welt. Die ganzen Unternehmer, Speditionen und so weiter, alle angefangen, die finanzieren ja auch ihre Lieferungen und müssen mehr zahlen. Die ist wieder weitergegeben. Ne? Das heißt, die Frage ist wirklich, wie kommt man da raus? Und jetzt kommt die eigentliche Frage. Man liest ja, Deutschland ist in der Rezession. Ist Österreich deiner Meinung nach bereits in der Rezession oder kommen wir in eine rezessive Phase? Wie analysiert ihr das aktuell oder wie schätzt ihr da die Lage ein?
Ja, da gab es ja letzten Freitag die aktualisierten WIFO-Prognosen und die gehen ganz klar davon aus, dass Österreich sich in einer Rezession befindet, die auch noch bis Jahresende anhalten wird. Wir gehen davon aus, wenn wir jetzt einfach mal diesen kurzfristigen Blick einnehmen, dass wir bis Jahresende eher in einer Stagnation sind, wobei das Risiko unserer Meinung nach, dass eben diese Stagnation in eine leichte Rezession mündet, ist größer als die Chance, dass wir eben einen kurzfristigen kleinen Aufschwung sehen. Also unsere Stagnationsannahme für die nächsten Quartale, die ist klar mit Abwärtsrisiken behaftet, wie es so schön unter Ökonomen heißt.
Aber sind wir in einer offiziellen Stagflation?
Ja, das kann man so sagen. Eine stagnierende bis leicht rückläufige Wirtschaftsleistung mit einer zu hohen Inflation. Ich glaube, damit ist der Tatbestand einer Stagflation erfüllt. Genauso wie das WIFO gehen wir davon aus, dass wir im Verlauf des nächsten Jahres einen moderaten Aufschwung sehen werden. Maßgeblicher Treiber dieser moderaten Aufschwung dürften die ab jetzt schon wieder steigenden Reallöhne sein. Wir haben ja eine Phase in Österreich, wie auch in Gesamteuropa, dass die Inflation in den letzten Monaten doch merklich zurückgegangen ist, obgleich sie noch erhöht ist. Gleichzeitig beginnen die ganzen Lohnabschlüsse sich erst jetzt so richtig in den tatsächlichen Löhnen wiederzuspielen. Das heißt, sinkende Inflation, steigende Löhne, Reallöhne sind ab jetzt wieder positiv. Das wird sich im Jahr 2024 nochmals beschleunigen. Deswegen der private Konsum, ein maßgeblicher Treiber für diesen moderaten Konjunkturaufschwung im Verlauf des nächsten Jahres. Gleichzeitig muss man auch sagen, wir haben in der Post-Corona-Phase einen sehr schnellen und kraftvollen Aufschwung nach diesen Lockdown-induzierten Rezessionen gesehen. Anfang 2022 hat sich die Wirtschaftsleistung in Österreich schon wieder an das Niveau herangearbeitet, dass man Ende 2019, als Corona lediglich eine mexikanische Biermarke war, für die nachfolgenden Jahre erwartet hatte. Also man hatte Anfang 2022 Corona aus konjunktureller Sicht bereits wieder vergessen gemacht. Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Aufgrund des inflationären Gegenwindes, aufgrund des zinsseitigen Gegenwindes wird die Erholung weitaus schwieriger erfolgen, quasi mit angezogener Handbremse. Heißt, Ende 2024 dürfte immer noch eine Lücke zum vor Corona erwarteten Wachstumspfad von 4% klaffen. Das ist jetzt einigermaßen abstrakt. Aber wenn man das auf jeden Österreicher, auf jede Österreicherin herunterbricht, heißt das ein Wohlstandsverlust von etwa 2000 Euro pro Kopf. Und an dieser Stelle muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen, was denn hohe Preise fossiler Energieträger bedeuten. Hohe Preise fossiler Energieträger stellen ja nichts anderes dar als einen unwiederbringlichen Abfluss von Wohlstand ans Ausland. Wir als Gesellschaft werden in Summe ärmer und daran führt kein Weg vorbei. Und am Ende des Tages ist es lediglich eine Frage der Lastenverteilung, wer welchen Anteil daran nimmt.
Danke, dass du das so klar sagst. Danke, dass du das so klar sagst. Kein Politiker sagt das so klar, aber jeder intelligente Mensch weiß es, denkt es sich, traut sich es aber nicht laut aussprechen.
Das ist ja gerade auch in den aktuellen Lohnverhandlungen das zentrale Thema, das eigentlich unter der Oberfläche schwebt. Lastenverteilung. Wir in Summe, als Gesellschaft werden in Summe ärmer. Und es ist eine Frage, wer welchen Anteil daran nimmt. Haushalte über niedrigere Realeinkommen, Unternehmen über niedrigere Gewinne oder höhere Staatsverschuldung und damit eine Verschiebung der Lasten auf zukünftige Generationen.
Genau. Also vielen Dank für die tiefen Einblicke. Was ich mich jetzt noch frage bei dem Ganzen, wenn man jetzt die Lupe auf den Immobilienmarkt hindreht oder hinlenkt, also unweigerlich die Bauträger leiden. Also wir sehen ja, dass angefangen von der Buwog, Vonovia in Deutschland, keine neuen Projekte begonnen werden, teilweise Baustellen eingestampft werden. Ich sehe hier jetzt bei mir im Burgenland auch, Kräne werden abgeräumt, wird Stillstand gelegt. Ich meine, das muss doch massiven Einfluss haben, der auch erst jetzt sukzessive durchsickert. Jetzt kommt der Winter, im Winter ist klassisch die Baubranche eher ein bisschen eingeschränkter, aber wenn im Frühjahr nicht wieder konjunkturell sich da irgendwie was tut und du sagst, die Zinsen bleiben auf der einen Seite hoch. 47% der Österreicher sind laut ÖNB variabel finanziert. Da blasen viele schon, und das weiß ich aus vielen, vielen Gesprächen, aus den letzten Löchern. Und da ist die Frage, geht da nicht, glaubst du, oder kann, ich mach's anders, kann da nicht noch so viel kaputt gehen, weil die Bauwirtschaft und alles drumherum, was dranhängt, hat ja so einen massiven, großen, ich sage jetzt einmal bis zu 20% vom BIP, dass da nicht sehr, sehr viel noch kaputt gehen kann, dass es auch ganz schnell wieder in die andere Richtung schauen kann?
Ja, das Thema mit der Bauwirtschaft ist natürlich ein hochinteressantes. Und auch das ist eine Quintessenz der am Freitag veröffentlichten WIFO-IS-Prognose. Also jetzt kommt immer der Ökonom bei mir durch, weil ich jetzt dauernd auf die WIFO-Prognosen verweise. Aber es ist, glaube ich, es war auch an der Zeit, dieses Thema in den Fokus zu rücken, weil wir in den letzten Quartalen doch schon wirklich einen deutlichen Rückgang der Bauinvestitionen gesehen haben. Und dieser Rückgang, der war stärker als in vielen, vielen anderen europäischen Ländern. Also seit Mitte 2022, seit Beginn der Immobilienpreiskorrektur, sind die realen Wohnbauinvestitionen um über 10% zurückgegangen. Ja, das ist natürlich auch vor dem Hintergrund der sehr langen Phase steigender Wohnbauinvestitionen in Österreich zu sehen. Aber das ist, wie gesagt, im europäischen Vergleich durchaus auch mal eine Hausnummer. Wir gehen davon aus und wir haben uns das auch angeschaut, wie das in vorangegangenen Immobilienzyklen europaweit war, dass wir hier schon durchaus noch prononzierte Rückgänge sehen werden. In Summe wahrscheinlich eher in so Richtung 15-20%. Also wir haben schon einiges an Korrektur gesehen, aber es war beileibe noch nicht alles. Was heißt das jetzt für den Markt? Wir stehen vor Jahren mit deutlich niedrigeren Fertigstellungszahlen. Wir haben bereits im Jahr 2022 einen Rückgang der Baugenehmigungen um 23% gesehen. Im ersten Quartal sind die Baugenehmigungen österreichweit um 36%, ja, nicht zurückgegangen, sondern eingebrochen. Und das bleibt natürlich nicht folgenlos für die Fertigstellungen. Wir stehen vor Jahren mit deutlich niedrigeren Fertigstellungszahlen. Gleichzeitig muss man auch sagen, der demografische Rückenwind für den österreichischen Immobilienmarkt lässt nach, ist aber weiterhin vorhanden. Österreich ist zwischen 2013 und 2022 um durchschnittlich 0,7-0,8% per annum gewachsen. Also das war das jährliche Bevölkerungsplus. Das wird zurückgehen, aber mit einem Plus von 0,3-0,4% bis 2030 wächst Österreich weiterhin. Heißt, es steigt auch der Bedarf an Wohnraum. Gleichzeitig deutlich weniger Fertigstellungszahlen. Das ist letztendlich ein Argument, dass auch eine Preiskorrektur auf dem Immobilienmarkt nach unten hin irgendwo begrenzen sollte. Also dieses Zusammenspiel von fundamentalem Angebot und fundamentaler Nachfrage ist etwas, was ein stützendes Element für die Immobilienpreise darstellt.
Die große Frage ist halt, wenn jetzt in der Baubranche auch die Löhne weiter steigen, klarerweise, die Baumaterialien haben sich zwar ein bisschen, die Baukosten ein bisschen eingependelt, aber sind trotzdem auf sehr hohem Niveau. Ja. Die Grundstücksspekulation, jetzt wenn ich jetzt nach Wien gehe, Grundstücke sind rar, das heißt, da kommen wir wieder zum Thema Angebot und Nachfrage, daraus ergibt sich der Preis, also da die großen Abriebe zu sehen, glaube ich auch nicht, und dementsprechend, die Bauträger können ja de facto gar nicht mehr günstiger bauen, aufgrund der Baupersonal-Grundstückskosten. Jetzt ist aber die Frage, andere Seite, Leistbarkeit, und da kommen wir zu dem Thema, wie leistbar sind Immobilien in Österreich? Klarerweise regional unterschiedlich, aber vielleicht kannst du das ein bisschen aus eurer Sicht aufdröseln.
Ja, gut, dass du das Thema der Baukosten angesprochen hast. Das ist auch eine sehr interessante Entwicklung, wenn ich die noch ganz kurz aufgreifen darf. Wenn man von Baukosten spricht, was haben dann die meisten Menschen im Sinn? Preise von Ziegel, Zement und vielleicht auch noch Strom und Transportkosten. Aber das ist ja nur die eine Seite. Wir haben in den letzten Monaten bei Ziegel, Zement, Strom Entspannungen gesehen. Wenn wir uns die Baukostenindizes von Statistik Austria anschauen, dann haben wir hier seit dem Höhepunkt bei diesen Materialien, der Höhepunkt war im Mai letzten Jahres, einen Rückgang von immerhin 10% gesehen. Natürlich immer noch deutlich erhöht, aber 10% sind immerhin 10%. Gleichzeitig sind die gesamten Baukosten kaum zurückgegangen. Also wir haben hier seit Mai letzten Jahres einen Rückgang von 2%. Warum? Weil wir hier bei den Baukosten eine gewisse Staffelübergabe gesehen haben. Materialkosten treten in den Hintergrund, die Lohnabschlüsse treten in den Vordergrund und sind mittlerweile der Baukostentreiber Nummer 1. Mhm. Löhne machen immerhin fast die Hälfte der gesamten Baukosten aus. Und das ist ein Grund, warum sich die gesamten Baukosten, die eben sowohl Materialien als auch Personalkosten enthalten, kaum ermäßigt haben. Und ja, du hast die Lohnkosten, die Lohnverhandlungen gerade angesprochen, dass wir hier, wenn wir den Blick auf die gesamten Baukosten haben, in den nächsten Monaten oder auch 2024 eine substanzielle Entspannung sehen werden. Das glaube ich eher nicht. Nun aber zurück zur eigentlichen Frage, und das war das Thema der Leistbarkeit. Leistbarkeit, das ist ja schon seit vielen, vielen Jahren immer so ein heißes Thema, ein ganz, ganz heißes Thema in Österreich. Nicht nur in Österreich, aber hier ganz besonders. Es wurde immer wieder die Leistbarkeit oder die Unleistbarkeit von Wohnraum angeführt. Und was die Leute dabei immer im Kopf hatten, das waren die Kaufpreise in Relation zum Einkommen. Natürlich sind die Kaufpreise in Relation zum Einkommen mit den steigenden Preisen angestiegen, weil einfach die Immobilienpreise stärker gestiegen sind als das Plus auf dem Lohnzettel. Aber Bei Kreditfinanzierung sah das Ganze über viele Jahre lang noch anders aus. Wer beispielsweise ein durchschnittliches österreichisches Einfamilienhaus im Jahr 2021, also noch vor der Zinswende, mit einem Immobilienkredit, mit einem variablen Immobilienkredit erworben hat, 30 Jahre Laufzeit, 90% Beleihungsquote, der musste damals im Jahr 2021 30% des monatlichen Nettohaushaltseinkommens für den monatlichen Schuldendienst, also Zinsen und Tilgung, einplanen. Und trotz gestiegener Immobilienpreise ist dieses Verhältnis, das im Monat für den Schuldendienst aufgewendet werden muss, in den 10er Jahren und bis Anfang der 20er Jahre kaum angestiegen. Also dieses Verhältnis monatlicher Schuldendienst in Relation zum Nettohaushaltseinkommen lag immer ungefähr bei knapp 30%, weil eben den gestiegenen Kaufpreisen die deutlich gesunkenen Zinsen gegenübergestanden sind. Ja, die Leute mussten höhere Kreditbeträge aufnehmen, konnten deswegen vielleicht weniger ruhig schlafen, aber für die Leistbarkeit und auch für die Bedienbarkeit kommt es ja auf die Monatsraten an und die haben sich unterm Strich kaum erhöht. Jetzt haben wir aber die Zinswende und jetzt sieht natürlich die ganze Rechnung anders aus. Wer im laufenden Jahr, im Jahr 2023, ein abermals durchschnittliches österreichisches Einfamilienhaus erwerben möchte, müsste fast die Hälfte seines monatlichen Nettohaushaltseinkommens für den monatlichen Schuldendienst aufwenden. Und das ist natürlich ein ganz großer Belastungsfaktor für den Markt. Die neue Nachfrage ist derzeit ein klar limitierender Faktor, aber ich glaube, das weiß auch jeder Zuhörer von sich aus.
Ja, worauf ich noch Entschuldigung, dass ich noch kurz unterbreche, aber jetzt ganz einfache Ökonomie. Ich meine, ich gehe davon aus, ihr habt das sicher auch kalkuliert. Diese Faktoren, ja, die du jetzt erwähnt hast, die müssen ja unweigerlich dazu führen, dass die Immobilienpreise aufgrund eben der Leistbarkeit, ich will jetzt gar nicht von der KIM-Verordnung anfangen, die dann natürlich ihr Ihriges dazu tut, um wie viel Prozent fallen? Ihr habt ja sicher Daten dazu.
Ja, Hammer. Und zwar gehen wir davon aus, dass wir dieses und nächstes Jahr einen Rückgang der nominalen Immobilienpreise österreichweit von 10% sehen werden. Das ist ja mal unsere...
Gar nicht so viel, ne? Ist ja gar nicht so viel. Ist eigentlich gar nicht so viel in Relation, wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie du das Beispiel angeführt hast, ich habe 1% Zins gehabt, vielleicht 2% Tilgung, eine Dreierannuität und habe jetzt plötzlich 5% Zins plus 2% Tilgung, eine Siebenerannuität. Da hat sich ja meine monatliche Belastung hat sich ja verdoppelt, ne? Oder mehr als verdoppelt. Ne? Jetzt rein vereinfacht betrachtet, klarerweise natürlich die Tilgung ändert sich hinten raus und so weiter. Aber ganz vereinfacht betrachtet, auch wenn wir von 6er-Annuität gehen, die Tilgung runtergeht, dann müssten ja die Preise, ist egal jetzt, ob ich Eigennutzer bin, aber vor allem aus Investorsicht, ne? Aus Investorsicht müssten ja die Preise um weit mehr als 10% runtergehen, damit sich das wieder in meiner Kalkulation rechnet, oder?
Soll ich dir was sagen? Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Frage, weil du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Was in dieser Leistbarkeitsdiskussion immer wieder außen vor gelassen wird, ist die absehbare Einkommensentwicklung. Die ÖNB geht davon aus, dass die Haushaltseinkommen dieses, nächstes und übernächstes Jahr um in Summe 21% steigen werden. Und das ist natürlich ein ganz klarer Unterstützungsfaktor für die Leistbarkeit. Die hohe Inflation ist heute eine Belastung für die Haushalte, verbessert aber morgen und übermorgen über die gestiegenen Löhne die Leistbarkeit von Wohneigentum. Dadurch werden dann die höheren Kreditraten leichter zu schultern sein. Und das ist auch genau der Grund, warum dieses gerade eben angesprochene Verhältnis dessen, was die Haushalte an monatlichem Einkommen für den Schuldendienst aufwenden müssen, von diesen sehr extremen knapp 50% im laufenden Jahr auf 38% im Jahr 2025 zurückgehen wird. Das ist natürlich immer noch mehr als...
Das stimmt und das ist ja die ökonomisch richtige Betrachtung. Aber wenn ich jetzt zur Bank gehe, egal ob ich Eigennutzer oder Investor bin, die Bank sagt, kannst du dir mit deinem Ist-Einkommen die Rate leisten im Privatbereich? Die KIM-Verordnung sagt 40% Schuldendienstquote, du bist drüber. Das heißt, die rechnen ja gar nicht in die Zukunft, sondern da ist der Ist-Status relevant für die Kreditvergabe, oder?
Das ist auch genau der Grund, warum eben ja, wir rückläufige Immobilienpreise in diesem und im nächsten Jahr erwarten. Also neue Nachfrage, ein ganz klarer Belastungsfaktor für den Markt. Aber hinten heraus stabilisiert sich dann die Leistbarkeit wieder bei den genannten 38%. Das ist natürlich deutlich mehr als die 30% im Jahr 2021, aber irgendwo so ein Niveau, was dann wieder akzeptabel ist. Ja? Und muss man auch sagen, unsere Prognose, wie erwähnt, minus 10% in diesem und im nächsten Jahr in Summe. Das heißt dann aber auch, selbst nach dieser nominalen Preiskorrektur wird dann Wohneigentum teurer bleiben, als das vor der Pandemie der Fall gewesen ist. Und ein weiterer Faktor, der hier zu erwähnen ist, wir sprechen hier über nominale Preiskorrekturen. Aber wenn wir jetzt noch die Inflation berücksichtigen, dann haben wir eine Preiskorrektur von immerhin 20%. Also nominaler Preisrückgang von 10%, dann schlagt man auch die Inflation von diesem im nächsten Jahr drauf, das sind etwas mehr als 10%. In Summe ist das dann ein reales Minus von 20% und das ist dann gar nicht mal so wenig. Und diese 20%, das haben wir uns über den Sommer angeschaut, die sind durchaus nicht aus der Luft gegriffen, sondern entsprechend dem, was ähnlich gelagerte globale Immobilienzyklen in der Vergangenheit nach dem Erreichen des Preisgipfels korrigiert haben.
Sehr gut. Aber da sieht man wieder, danke, dass du das so schön erklärt hast, die Leute glauben immer, das greift so einfach und trivial ineinander. Die Zinsen steigen, die Preise fallen, so ist es ja nicht. Da spielen so viele unterschiedliche Faktoren und Parameter mit, angefangen von Angebot und Nachfrage, Reallohnentwicklung und so weiter. Und das ist ganz, ganz spannend. Und da kommen wir, glaube ich, auch zum letzten Punkt. Ich meine, ein Immobilieninvestment, ja, wir sind ja Immobilieninvestoren hier, primär im Podcast, ist ja ein langfristiges Investment, ein nachhaltiges Investment. Und das basiert ja auf den Faktoren, Beleihungsquote, Leverage-Effekt und natürlich, wir leben in einer inflationären Welt, einer sukzessive Indexierung der Mieterträge und so weiter. Jetzt abschließend aus deiner Warte, würdest du ein Immobilien- oder wie kategorisierst du für dich persönlich und was würdest du raten, ein Immobilieninvestment Stand heute und natürlich mit Blick in die Zukunft ein? Ist es ein gutes, sinnvolles für die Altersvorsorge oder darüber hinaus relevantes Investment?
Ja, also jedenfalls ein interessantes und relevantes Investment, wenn wir uns einfach mal die nackten Zahlen anschauen. Seit Anfang 2000 hat der österreichische Aktienindex eine durchschnittliche Wertentwicklung von 4,5% per annum hingelegt, ohne Berücksichtigung der Dividenden. Das ist immer noch mehr als beim europäischen Index oder beim deutschen DAX, aber in etwa so viel, wie man auch an Preisanstiegen durchschnittlich per annum mit einer Investition in österreichische Wohnimmobilien erzielen konnte. Also ähnliche Preiszuwächse, aber gleichzeitig bei deutlich niedrigeren Schwankungen von Wohneigentum. Aktienmärkte sind da praktisch Seismographen der Unsicherheit. Und die ganzen politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen, die wir in der gar nicht mehr so jungen Eurozone-Geschichte gesehen haben, davon gab es ja eben viele, die haben dann eben auch eine gewisse Achterbahnfahrt der Aktienmärkte ausgelöst. Wohneigentum hat sich eigentlich in diesen wirtschaftlichen und politisch turbulenten Phasen relativ stabil gezeigt. Und wir haben uns das auch mal vor, ich glaube, einem Jahr angeschaut. Gerade diese Phasen der hohen Unsicherheit, die eben die Aktienmärkte in Schlingern gebracht haben, waren durchaus Episoden, in denen sich das Preiswachstum auf dem österreichischen Immobilienmarkt nochmals beschleunigt hat. Also Unsicherheit war historisch betrachtet auf dem österreichischen Immobilienmarkt und anders als auf den Aktienmärkten durchaus ein unterstützender Faktor für die Preisentwicklung. Also lange Rede, kurzer Sinn, als Investitionsobjekt haben die Immobilien durchaus ja nicht nur eine Berechtigung, sondern auch gewisse Vorteile gegenüber Aktien.
Und vielleicht ein Punkt, wenn ich den ergänzen darf, das ist halt der Leverage-Effekt. Ne? Weil wenn ich mir, so wie du gesagt hast, 2000er Jahre, wenn ich 100.000 Euro in den ATX gesteckt habe und jetzt sagen wir mal, ich glaube verdreifacht circa, dann habe ich aus meinen 100.000 genau 300.000 gemacht. Aber wenn ich 100.000 gehabt habe damals und die zum Beispiel in 3 Immobilien gesteckt habe, ja, oder in 5 Immobilien, sagen wir mal, ja, jeweils 20.000 Eigenkapital, und die Immobilien haben sich ähnlich erhöht, dann habe ich heute wahrscheinlich, wenn ich das klug austariert habe, dass der Mieter mir meinen Kapitaldienst bedient hat, nach 25 Jahren circa, habe ich 5 abbezahlte Immobilien, die waren damals 100.000 wert, haben sich verdreifacht. Das heißt, jeder ist 300.000 wert. Habe ich 1,5 Millionen lastenfrei. Und auf der anderen Seite habe ich Aktieninvestments, habe auch 100.000 gehabt, haben sich auch verdreifacht, 300.000. Das ist die Magie der Immobilie, und das soll sich jeder bitte auch in Hochzinsphasen wieder bewusst machen. Immobilien, die Magie, der Leverage-Effekt, das ist eigentlich das, was ein langfristiges Investment ausmacht. Gut, Matthias, vielen, vielen Dank für die tollen und tiefen Einblicke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war hochspannend,
Danke
hochinteressant.
für die Einladung.
Ja, und wirklich beeindruckend auch die tiefgehenden Analysen, und dass du das so sachlich und fundiert machst. Und wir freuen uns vielleicht, dass wir in späterer Folge, schauen wir mal, was dann wirklich vielleicht zu einem Update 2024, ob deine Glaskugel sich bewahrheitet hat. Und ich freue mich, wenn ich dich dann wieder bei mir im Immo Austria Podcast begrüßen darf.
Ich nehme dich beim Wort.
Super, vielen Dank.
Vielen Dank.